Was bringt eine 18-jährige US-Amerikanerin dazu, ihre Heimat zu verlassen und sich dem Heiligen Krieg, dem Dschihad in Afghanistan anzuschließen? Gotteskind, so heißt der Roman von John Ray. Der Autor erzählt darin von der jungen Amerikanerin Aiden Sawyer. Im Roman, da lässt er sie Folgendes sagen, ich zitiere zwei, drei Sätze. So habe ich mich fast ein Leben lang gefühlt, wie ein leeres Etwas, nicht allein und nicht verängstigt, nur leer. Sie schaute hinunter auf ihre Hände. Und dann ging ich mit meinem Vater in eine Moschee, eine kleine hässliche Moschee in einer Ladenzeile. Sie war nicht mal annähernd schön, aber leer war sie auch nicht. Eher im Gegenteil, sie war bis zum Rand voll mit Gläubigen. Es gab kaum einen Platz zum Stehen. Zitat Ende. John Ray, der Autor von Gotteskind, ist bei uns im Studio. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
In Ihrem Roman kommt das Wort leer sehr häufig vor. Was sind damit gemeint mit dieser Leere?
Für mich war eigentlich die interessanteste Frage des Romanes, also als ich daran arbeitete, wie könnte eine junge Frau aus den Vereinigten Staaten, die eigentlich atheistisch aufgewachsen ist, sich so entwickeln, dass sie sich so sehr für den Islam interessiert, dass sie sogar auswandert. Zuerst nach Pakistan zu einer Koranschule und dann nach Afghanistan. Für mich fing das ganze Projekt damit an, dass ich mir gedacht habe, okay, so ein Mensch muss eine gewisse Leere in sich haben und das Verlangen haben, diese Leere irgendwie aufzufüllen, ohne vielleicht am Anfang zu wissen, wie.
Diese Frage taucht ja immer wieder in Ihrem Roman auf. Warum verlässt sie ihre Heimat? Warum schließt sich eine Tochter eines Atheisten, er ist Professor für Islamwissenschaft, der Vater, warum schließt sie sich da dem Dschihad an? Erzähle mir, was genau hat dich zum Propheten geführt? Was war es, das dich dazu gebracht hat, den Ort deiner Geburt zu verlassen? Wird Aiden auch von einem Muslim gefragt?
Ja.
Und sie antwortet, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Das ist eine Tatsache, sagte der Mann, aber keine Erklärung. Für Aiden ist aber diese Tatsache eine Erklärung, oder?
Ja, eigentlich schon. Ich glaube, dass nur die wenigsten Leute, die wirklich fest an etwas glauben, also das kann etwas Religiöses sein, das kann auch eine politische Ideologie sein. In meiner Erfahrung können nur die wenigsten das irgendwie artikulieren, dass das wirklich klar kommunizieren, ja. Also für mich ist der Glaube etwas Mysteriöses und Aiden zitiert dann einfach eine Zeile aus dem Koran, um es zu erklären. Das ist für den Mullah auch nicht ausreichend irgendwie. Ich wollte aber keineswegs in diesem Roman eine einfache Antwort einfach dahinschreiben. Also am Anfang vielleicht dachte ich mir vielleicht, dass ich wirklich zu einer Erklärung kommen würde. Aber mir sind viele Fragen geblieben am Ende.
Welche Rolle spielt denn da der Vater in dem Roman? Wir sagten bereits, er ist Professor für Islamwissenschaften. Er kann aber seine Tochter nicht verstehen. Das ist eine unüberbrückbare Distanz zwischen beiden.
Ja, für mich interessant ist, dass sie sich beide sehr für den Islam interessieren, aber auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also der Vater ist vor allem Akademiker. Er begeistert sich natürlich für diese Kultur und für diese Religion, aber besonders aus Aidens Sicht betrachtet der Vater den Islam immer so ein bisschen von oben herab. Und für sie ist es eine ganz andere Sache. Für sie ist diese Religion etwas sehr Intimes und etwas Organisches. Und sie geht die Sache überhaupt nicht intellektuell an. Und für sie ist es wirklich dann eine Sache des Glaubens und eben nicht für ihren Vater.
Aiden ruft in ihrem Roman auch immer wieder ihren Vater an. Mhm. Ja, das sind Briefe an den Vater, vielleicht Anrufungen. Mich haben die fast sogar an biblische Psalmen erinnert. Ihren Aha. Vater, der Professor für Islamwissenschaft, nennt sie in diesen Briefen immer Lehrer. Einmal heißt es da, ich kann es nicht erklären, Lehrer. Da wieder diese Anrufung. Nicht so, dass du es verstehst. Mhm. Du hast vermutlich ein Leben lang an keine einzige Sache geglaubt.
Ja.
Wahrscheinlich hat er auch nicht an seine Tochter geglaubt. Er lacht sie ja aus.
Ja.
Er nimmt sie gar nicht ernst, oder?
So kommt es ihr wenigstens vor. Er liebt seine Tochter schon, aber der Vater ist eben so ein klassischer Vater. Eher kalt, rational, distanziert von der Familie. Ich glaube, dass Aiden sich eben schon lange nach einer gewissen Wärme und für mich ist Aiden eine junge Person, die wirklich ein Zuhause sucht. Und das hat sie eben nicht bei ihr zu Hause gefunden, sondern sie findet ihr Zuhause in Afghanistan. Ja, eine Art und Weise, um diese Leere irgendwie zu füllen. Das ist für sie sehr wichtig. Aber wieder nicht etwas irgendwie Rationales, was sie vielleicht intellektuell erklären könnte. Ihre Erklärungen sind immer wieder im Buch sehr einfache Erklärungen.
Das Ganze ist ja auch nicht eindimensional, also jetzt keine logische Kette, auf der ein Schritt nach dem anderen so abläuft, dass er automatisch nachher da im Dschihad enden muss. Das ist schon alles viel komplexer und komplizierter. Und dann müssen wir vielleicht erklären, wie Sie überhaupt auf die Geschichte gekommen sind. Sie waren 2015 selbst in Afghanistan und haben dort für eine Reportage recherchiert. Und daraus wurde dann auf Umwegen der Roman Gotteskind. Wie kam es von der Reportage zum Roman?
Ja, ich war eigentlich in Afghanistan, wie gesagt, als Journalist unterwegs für eine amerikanische Zeitschrift namens Esquire. Ich habe eigentlich am Anfang Leute gesucht, die einen anderen Amerikaner gekannt haben. Ein gewisser John Walker Lind, der im Jahr 2000 tatsächlich von Kalifornien nach Pakistan und dann nach Afghanistan ausgewandert ist und letztendlich die Armee der Taliban diente als einfacher Soldat. Ich habe schon Leute finden können, die diesen Lind gekannt haben. Und ich war dabei, einen Artikel ein bisschen weiter zu recherchieren. Da befand ich mich im Gespräch mit einem älteren Herrn in einem Ort ungefähr eine Stunde nördlich von Kabul. Er war sehr freundlich, sehr gesprächig, was nicht immer der Fall war. Er hat sofort gesagt, ach ja, natürlich, ich könnte viele Geschichten erzählen über den jungen Amerikaner oder auch über die Amerikanerin. Über das junge Mädchen. Mein Dolmetscher und ich haben uns so angeschaut und wir waren beide ziemlich überrascht davon. Aber dieser alte Herr war sich überzeugt und sicher, dass er eine junge Amerikanerin auch flüchtig gesehen hat. In dieser Zeit kurz vor dem 11. September, kurz vor dem Krieg mit den Vereinigten Staaten. Von diesem Zeitpunkt an war das für mich mein Hauptziel in Afghanistan, diese Geschichte nachzugehen. Es ist mir letztendlich nicht gelungen. Ich hab nur wenige Beweise gefunden dafür, dass es überhaupt so eine Person gab. Und dann ist mir so quasi plötzlich eingefallen, also eigentlich schreibe ich ja hauptsächlich Romane. Ich bin ja kein Journalist. Das war eigentlich der Anfang. Ja, ich habe gewusst, okay, ich kann vielleicht kein Sachbuch jetzt hier irgendwie versuchen zu schreiben, aber ein Roman wäre vielleicht drin und irgendwie muss ich diese Geschichte erzählen.
Und dann haben Sie Aiden Sawyer, das 18-jährige Mädchen, erfunden. Ja. Allein der Name Aiden, Eden, Paradies, Feuer, man hat sofort einige Assoziationen. In Deutschland denken wir bei Sawyer natürlich immer an Tom Sawyer, den Abenteurer. Ja. Dieser Name, der sorgt schon dafür, dass die Fantasie in Gang gesetzt wird, oder?
Ja, eigentlich schon, für mich auch.
Aiden reist dann mit ihrem Freund Decker, einem Muslim, zunächst nach Pakistan. Und dort verkleidet sie sich als Junge. Warum macht sie das?
Weil sie in einer Koranschule aufgenommen werden möchte. Decker, ihr Freund, ist da ein bisschen lockerer. Also er betrachtet diese Reise nach Pakistan als Abenteuer. Quasi Tom Sawyer-mäßig irgendwie, könnte man sagen. Aber für Aiden ist es was viel Ernsthafteres. Und sie hat fix vor, den Koran wirklich zu studieren. Für sie ist das kein Spiel.
Anders als ihr Vater zu studieren, der Islamwissenschaftler ist. Genau. Also sie will richtig eintauchen in den Koran.
Genau, und das kann sie nur machen als junge Frauen, wenigstens in Pakistan, den Koran nicht so studieren dürfen. Sie dürfen überhaupt nicht in so eine Medresse, wie man es nennt, hinein.
Sie verkleidet sich als Junge, wird auch nicht erkannt. Sie wird in dieser Medresse aufgenommen, in dieser Koranschule. Dort lernt sie eigentlich einen sehr friedliebenden Koran kennen, einen ihr zugetanen, freundlichen Mullah. Ja, da ist sie noch ganz weit weg, eine mordende Dschihadistin zu werden, oder?
Das stimmt, ja. Das ist für sie dann die schönste Zeit, die sie in Pakistan bzw. Afghanistan erlebt. Ihr Ziel hat sie erreicht eigentlich dadurch und sie möchte eigentlich nichts weiteres, wenigstens am Anfang. Aber eben durch diese Freundschaft zu Decker, zu diesem Jugendfreund, der sich eigentlich in der Koranschule langweilt und der immer nach mehr Spannung und Abenteuer sich sehnt, durch diese Freundschaft kommt sie wohin, wo sie eigentlich nie vorgehabt hat zu kommen. Und das ist eben in ein Trainingslager für Dschihadisten.
Dazu kommt, dass sie eine komplizierte Dreiecksgeschichte da hineinweben. Decker, ihr Freund, also mit dem sie auch eine Liebschaft zumindest hatte, ist da. Und dann kommt Sia dazu, der Sohn dieses freundlichen Mullahs. Ja. der zieht sie sofort in ihren Bann. Sie verliebt sich in ihn.
Ja, also es ist ihr nicht sofort bewusst, dass sie sich verliebt hat. Aber vom Anfang an hat dieser Ziar eine unwiderstehliche Anziehungskraft für sie. Daraus entsteht natürlich ein Konflikt, weil dieser Ziar auch ein ehemaliger Mujahedin ist, der jetzt im Auftrag der Taliban junge Männer rekrutiert für den Krieg jenseits der Grenze.
Bevor sie loszieht, da schildern Sie in diesen Passagen Ihres Romans sehr deutlich, wie widersprüchlich eine Buchreligion wie der Islam, durchaus auch das Christentum sein kann. Sie zitieren Suren, die vor den bewaffneten Kampf warnen, wie die Sure 9, einmal auf zwei Seiten gleich nebeneinander. Da heißt es, Gott aber wollte ihren Abmarsch nicht, so hielt er sie zurück. Und es wurde ihnen gesagt, bleibet daheim bei denen, die daheim bleiben. Also er wollte nicht, Gott wollte nicht, dass sie in den Krieg ziehen. Und genau eine Seite später zitieren Sie Sura 8, in der es heißt, feuere die Gläubigen zum Kampf an. Das ist schon verflixt widersprüchlich, oder?
Ja, schon. Aber solche Widersprüche findet man in jeder Religion. Es ist ja für mich das Spannendste an dem Koran, aber die Bibel ist auch, man kann immer Stellen sich aussuchen, die eine gewisse Agenda unterstützen würden. Ja? Also man kann sehr kriegerische Passagen in dem Koran finden, natürlich, davon gibt es genug, aber auch sehr, sehr friedliche Stellen, die genau die entgegengesetzte Position vertreten oder wenigstens es zu tun scheinen. Und unterschiedliche Figuren in dem Roman verwenden diese Suren für sehr unterschiedliche Zwecke.
Meistens für ihre Zwecke, um sich
natürlich
zu legitimieren.
So sind die
Menschen. Barmherzigkeit taucht sehr oft in Ihrem Roman auf. Barmherzigkeit ist auch das Motto von Aiden im Grunde.
Ja.
Ja, wie geht man denn damit um, wenn sowas so widersprüchlich ist? Das ist ja kaum aufzulösen, oder?
Es ist kaum aufzulösen und ich habe auch nicht versucht, es aufzulösen. Ich wollte nur die Vielfalt der islamischen Welt wiedergeben in dem Roman. Ich finde, wir haben viel zu viele Filme und Fernsehsendungen und Bücher in der westlichen Welt, die wirklich nur einen Aspekt des Islams zeigen. Und das ist eine sehr reiche, komplizierte Kultur, eine sehr alte Kultur, die man eigentlich vielleicht ein bisschen besser verstehen sollte.
Also Sie machen das auch, indem Sie sehr ausführlich von der Koranschule erzählen. Ein sehr sympathischer Ort, wo die Menschen nett zueinander sind, wo Aiden sich auch wohlfühlt. Mhm. Aber dann zieht sie doch weiter, sie geht weiter.
Und das ist halt ein Fehler für sie.
Und warum macht sie das?
Sie zieht eigentlich fast widerwillens weiter, könnte man sagen, eben weil dieser Jugendfreund Decker verschwunden ist. Von einem Tag auf den anderen ist er plötzlich weg aus der Koranschule und es wird vermutet, dass er eben radikalisiert wurde und von Dschihadisten, unter anderem auch Ziar, einfach weggelockt wurde. Da macht sich Aiden dann auf den Weg, ihren Freund irgendwie aufzusuchen.
Ihr Roman ist auch deshalb so spannend, weil Sie eigentlich mit ganz vielen Erwartungen brechen, die ein Leser bei diesem Thema sofort hat. Nun erwartet der Leser, dass es mit dem Mädchen Aiden immer mehr bergab geht. Tut es auf gewisser Weise auch. Sie wird zur Mörderin. Klar, der Krieg wirft alle Moral und Ethik über den Haufen. Die Spirale der Gewalt erfasst auch sie. Sie wird auf eine Art auch vernichtet. Aber es kommen doch immer wieder so kleine Augenblicke der Erlösung darin vor. Und da erreicht ihr Roman, so habe ich ihn gelesen, auch eine Dimension, die ja über das ganz normal Rationale hinausgeht. Sie stirbt als Junge. Sie wird ja wieder ein Mädchen am Ende. Sie ermordet nachher sowas wie ihren Übervater, einen Mann, der sie Gotteskind nennt. Da kommt der Titel dann vor. Nie war sie vom Paradies so überzeugt, nie sich der Verdammnis so sicher gewesen, schreiben Sie dann relativ am Ende des Romans. Es ist eigentlich schwer zu begreifen, was Sie da erzählen. Da bleiben viele Fragen offen, oder?
Ja, eigentlich schon. Wenn am Ende des Romanes alle Fäden irgendwie so schön sauber zusammengebunden wären, wäre das auch in gewisser Weise eine Lüge. Ich finde, wenn man wirklich komplizierte Figuren schafft, dann müssen sie auch kompliziert bleiben. Andererseits, für mich als Autor, finde ich schon, dass ich, nachdem ich Gotteskind geschrieben habe, mich ein bisschen besser wenigstens auskenne in dieser komplizierten Frage des Glaubens.
Wieso?
jeder Roman ist so quasi ein Experiment. Man versucht, Figuren zu entwickeln, die einem wirklich echt vorkommen und die eine gewisse Wirklichkeit zu haben scheinen. Und dann verfolgt man sie so quasi. Ja? Man lässt sie weitermachen irgendwie. Also sie müssen irgendwie selbstständig werden. Beim Schreiben hat man trotzdem den Eindruck, dass man auch so quasi als Leser die Handlung verfolgt. Ja? Man ist nicht unbedingt Herr der Dinge. Man bestimmt schon alles, was passiert, aber das Geheimnisvolle für mich ist immer, dass die Figuren es auch irgendwie mitbestimmen. Letztendlich, glaube ich, weiß nur Aiden genau, warum sie diese ganzen Entscheidungen getroffen hat.
Wie Apostel auf einer Ikone standen Abu Imam und die anderen da. Ja. Das ist auch ein Satz aus Ihrem Roman. Wenn Sie über Religion schreiben, dann öffnet sich automatisch auch ein ganz großer Rahmen. Das gibt es ja auch alles im Christentum. Mhm. Mystiker, Märtyrer, Aiden selbst wird so erniedrigt und auch so erhöht. Sie ist das Gotteskind, das nicht nur verdammt, sondern eben auch erlöst wird. Zitat, der weiße gewölbte Raum war eine Höhle und sie die Märtyrerin einer Sache, von der sie noch nicht wusste, worum es sich handelte. Sie betete, dass sie es erfahren möge, ehe ihr Leben zu Ende ging. Zitat Ende. Und am Ende wird sie von der Welt ins Dasein gerufen. Da bleiben sehr viele Fragen offen, so wie bei Religion eben Fragen offen bleiben, ja. Oder?
Ja, und ich würde sagen, Aidens Verhältnis zum Islam ist auch ein mystisches Verhältnis. Und deswegen war es auch wichtig, dass es hier und da im Roman so mystische Momente gibt. Sachen, die man eigentlich so fast als Visionen bezeichnen könnte. Und Visionen, mystische Erfahrungen haben ja etwas Mysteriöses an sich. Also sie bieten nicht immer einfache Lösungen oder Erklärungen.
In den Rezensionen, die ich gelesen habe, da taucht ganz häufig dieses Mystische oder diese Momente, die tauchen da gar nicht auf. Mhm. Dieses Ambivalente, ja. Das wir uns ja auch wahrscheinlich zu Recht scheuen anzusprechen.
Weil man nur schwer darüber sprechen kann.
Also diese großen Themen Opfer, Schuld, Erlösung, Wandlung, ja. Die Verwandlung, die Liebe, die Engel, gefallene Engel kommen einem natürlich auch so in den Sinn. Wie ist es Ihnen denn ergangen, als Sie über diese Themen geschrieben haben? Die machen ja auch Angst.
Ja, eigentlich schon. Aber das Seltsame beim Schreiben, wenigstens für mich, ist, dass man über die schlimmsten Sachen schreiben kann, über die Angst pur. Aber eben weil man irgendetwas zu sagen hat, man schreibt die Geschichte ja, hat man dann nur selten als Autor selber Angst. Auch wenn man Angst erzeugen möchte in dem Leser. Aber mir ist schon ein paar Mal passiert, dass mich die Angst packte beim Schreiben. Wenn auch sehr oft vor allem die Angst, ein schlechtes Buch zu schreiben. Das war auch eine sehr wichtige Angst, die mich motivierte.
Die Angst um Aiden. Sie sagten, Aiden hat sich verselbstständigt. Als Autor erfindet man eine Figur und man schreibt und schreibt und ja. Plötzlich geht die ihre eigenen Wege und man folgt ihr gewissermaßen schreibend nach.
Ja. Man fühlt sich wie ein Biograf, der eben jemand hinterherläuft. Natürlich ist das nur eine Illusion, aber das ist sehr oft ein Zeichen, dass alles sehr gut geht beim Schreiben, wenn man dieses Gefühl hat.
Aber über Religion zu schreiben, ist sehr schwierig. Nicht? Man kann leicht pathetisch werden, man kann leicht komisch werden oder ironisch. Mhm. Also da die richtigen Worte zu finden, das ist schon eine große Kunst, oder?
Man muss es einfach ernst nehmen. Man muss Respekt haben, das Thema gegenüber. In diesem Fall dadurch, dass meine Protagonistin ihre Religion sehr, sehr ernst nimmt. Und als Autor muss man ja den Figuren sehr, sehr nahe stehen und man darf sie nicht beurteilen, finde ich, war das etwas ganz Natürliches, dass der Text dann auf keinen Fall eine ironische Einstellung das Thema gegenüber hat. Das wäre unmöglich gewesen.
Das würde eher nur zum Vater passen, der dann darüber lachen würde.
Genau.
Einmal lassen Sie Aiden einen Vogel auf einem Friedhof beobachten, ziemlich am Ende des Romans. Während sie ihm gebannt zuschaute, schreiben Sie, teilten sich die hohen Wolken und das Blau und Smaragdgrün seines Gefieders glänzte wie die offenbarten Geheimnisse des Himmels. Das ist jetzt wirklich sehr ernst gemeint, fast wie ein kleiner Moment der Offenbarung.
Mhm, ganz bestimmt.
Wie stehen Sie denn selbst zur Religion? Glauben Sie, dass es sowas gibt?
Mein Fall ist interessant. Ich bin eigentlich atheistisch aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Wissenschaftler, Krebsforscher. Da gab es überhaupt keinen Raum bei uns zu Hause für solche Diskussionen. Ja, also ich habe mich eigentlich nie als Atheist betrachtet. Also für mich war Religion immer etwas Spannendes, etwas Interessantes, etwas so quasi Verbotenes. Und genau vielleicht deswegen empfand ich immer eine ziemlich große Interesse daran und fing an, ziemlich jung mich für Religion zu interessieren, habe auch Religion auf der Universität studiert. Das war ein Teil meines Studiums, also ab 17 Jahre alt, mehr oder weniger. Man könnte sagen, dass ich etwas Gemeinsames habe eben mit Aiden, die auch in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo man über die Religion nur so trocken und intellektuell gesprochen hat, dessen Interesse aber irgendwie doch weiterführt. Ihre Suche nach dem Glauben ist etwas sehr Individualistisches, glaube ich, und etwas, das nicht unbedingt gestattet wird von den Eltern.
Aber auch geprägt von Sehnsucht nach Geborgenheit, nach einem Zuhause. Ja. Man muss dazu sagen, Sie sind US-Amerikaner, Ihre Mutter, deswegen sprechen Sie auch so gut Deutsch, kommt aus Österreich.
Das stimmt, ja.
Ja, das ist doch kein Wunder. Da sind Ihre Vorfahren, da sind Sie doch so in katholischer Wolle eingewoben. Da kommt man doch gar nicht darum herum, sich dafür zu interessieren.
Ja, ja, ja. Also, es ist irgendwie logisch, ja. Also für mich ist es keine Überraschung, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass ich so sehr mit der Frage des Glaubens auseinandersetzt.
Und am Ende, jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben.
Ja.
Hat sich da was geändert in Ihnen? Sie haben sich sehr viel mit der Religion beschäftigt, nicht nur mit dem Koran, sondern auch mit Spiritualität, mit Mystik. All das ist in das Buch eingewoben.
Ja.
Was hat das mit Ihnen, ja, wenn man das so sagen kann, gemacht?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich mich ein bisschen anders betrachte jetzt als vorher. Ich habe mich immer für Religion interessiert. Bevor ich angefangen habe, Gotteskind zu schreiben, habe ich fast überhaupt nichts über den Islam wirklich gewusst. Jeder bildet sich ein, er weiß schon, worum es handelt und so weiter. Zum Beispiel habe ich nicht wirklich genau gewusst, wie eng das Verhältnis zwischen dem Islam und dem Christentum eigentlich ist, dass die Bibel eins der Haupttexte des Islams ist. Das habe ich vielleicht schon vage verstanden, aber wie intim die zwei Religionen miteinander verbunden sind. Darüber wird auch sehr, sehr wenig im Westen gesprochen. Ja, also für mich war es ein sehr wichtiges Erlebnis.
Die meisten wissen ja auch gar nicht, dass Jesus eine Hauptfigur im Koran ist.
Genau.
Also diese Verwobenheit ist ja den
meisten der allerwichtigsten Figuren sogar.
Menschen unbekannt. Sie sagten, Sie sind in einem atheistischen Haushalt aufgewachsen.
Ja.
Jetzt sitzen wir hier gegenüber in Köln, gegenüber dem Kölner Dom. Wie würden Sie sich denn einordnen? Sie sagen, Atheist bin ich nicht.
Ich glaube, das ist wirklich eine lebenslange Reise, die man unterwegs ist. Man bleibt nie statisch, glaube ich. Ich habe mich eigentlich seit meiner Kindheit als religiöser Mensch verstanden. Nur wie das sich ausdrückt in meinem Fall, weiß ich gar nicht. Am deutlichsten kann man es wahrscheinlich in meinen Romanen erkennen, denke ich mir.
Ein Autor hat ja viel auch mit einem Priester gemeinsam,
ja,
der Verkünder des Wortes auch.
Durchaus.
Die Zukunft ist nicht das Reich des Menschen, sondern das des Ungesehenen. Auch das schreibt John Ray in seinem Roman mit dem Titel Gotteskind. Der Autor erzählt in dem Buch weit mehr als nur die Geschichte einer jungen US-Amerikanerin, die sich dem Dschihad in Afghanistan anschließt. Er erzählt vom Machtfeld der Religion, von der Kraft des Glaubens, die eine böse Kraft sein kann. Verdammnis und Erlösung können eng beieinander liegen. Folgen Sie der Spur von Aiden Sawyer, so heißt die 18-jährige Amerikanerin, die nach Pakistan aufbricht und in Afghanistan kämpft. Die tötet, die sich selbst vernichtet, die ein gefallener Engel in all seiner Ambivalenz ist, eine fast schon mythologische und gerade deswegen unverklärte und authentische Gestalt. Gotteskind, das Buch von John Ray, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 344 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.